Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer Katechismus-Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie wieder bei uns mit dabei sind. Wir betrachten im Glaubensbekenntnis den großen Abschnitt: Jesus Christus ist empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und wir sind in dem Unterpunkt die Verkündigung des Reiches Gottes. Und zwar sind wir genau bei dem Punkt 544. Den finden Sie, wenn Sie einen großen Katechismus, also einen Katechismus der katholischen Kirche zur Hand haben, auf der Seite 170. Punkt 544, dort fahren wir fort. Und bei uns auch heute Pfarrer Andreas Fuchs aus der Schweiz zu Gast. Grüß Gott, Pfarrer Fuchs.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen, mit uns ein bisschen über das nachzudenken, was wir im Katechismus lesen und uns nähere Erläuterungen dazu zu geben. Fahren wir also fort beim Punkt 544 im Katechismus, im Glaubensbekenntnis, im Unterpunkt die Verkündigung des Reiches Gottes auf der Seite 170. Dort steht: Das Reich gehört den Armen, das heißt denen, die es demütigen Herzens angenommen haben. Jesus ist gesandt, damit er den Armen Frohbotschaft bringe. Er preist sie selig, denn ihnen gehört das Himmelreich. Den Kleinen wollte der Vater offenbaren, was den Weisen und Klugen verborgen bleibt. Von der Krippe bis zum Kreuz teilt Jesus das Leben der Armen. Er kennt Hunger, Durst und Entbehrung. Mehr noch, er identifiziert sich mit den Armen aller Art und macht die tätige Liebe zu ihnen zur Voraussetzung für die Aufnahme in sein Reich.
Ja, wir sind ja da im ganzen Zusammenhang ein bisschen im Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nahe. Nun die Verkündigung des Reiches Gottes, dann später auch die Zeichen und die Schlüssel des Reiches Gottes. Nun dieses Reich Gottes, das wir ja auch im lichtreichen Rosenkranz betrachten, der uns das Reich Gottes verkündet hat, wie auch die anderen Geheimnisse des lichtreichen Rosenkranzes in diesem großen Kapitel auch betrachtet werden. Dieses Reich Gottes gehört den Armen und Kleinen. Und die Armen und Kleinen sind nicht nur die gemeint, die wirklich in materieller Armut leben. Das ist ja auch bei den Seligpreisungen der Bergpredigt so. Bei Matthäus heißt es ausdrücklich: selig die Armen im Geiste. Also nicht nur einfach denen etwas fehlt. Das alleine genügt noch nicht, um zum Reich Gottes zu gehören, sondern es muss auch vor allem eine innere Armut sein, eine Armut eben im Geiste. Das heißt, wie es hier sehr schön umschrieben ist, das heißt, eben das Reich gehört denen, die es demütigen Herzens angenommen haben. Also es kommt aufs Herz darauf an, und es kommt darauf an, dass unser Herz eben demütig ist. Und demütig bedeutet nicht nur, nicht einfach in erster Linie sagen, ich kann nichts, das ist nicht wahre Demut, das ist vielleicht der erste Schritt zur Demut. Der erste Schritt, ich von mir aus kann nichts, aber der zweite muss eben so bald als möglich folgen, aber mit Gott vermag ich alles, alles kann ich in dem, der mir Kraft gibt, sagt der heilige Paulus. Demut heißt, am rechten Ort stehen, an seinem eigenen Platz stehen. Und Demut bedeutet eben wirklich anerkennen: vor Gott haben wir keinen Verdienst oder können wir nicht auf unsere Verdienste pochen. Viel besser ist es, wenn wir uns auf die Verdienste Christi berufen und stützen, wenn wir uns auf die Barmherzigkeit Gottes aufbauen lassen. Und dann das eben auch als Gnade anerkennen, was Gott durch uns wirkt, was er in uns wirkt. Sicher, wir können durch seine Gnade, durch seine Barmherzigkeit echte Verdienste sammeln, aber wenn wir es richtig betrachten, vor Gott ist das eben dennoch immer noch klein. Also eben das Reich Gottes gehört den Armen und Kleinen, jenen, die demütigen Herzen sind, die so sind, eben wie Gott sie möchte, dort sind, wo Gott sie möchte und ihm so dienen, wie er möchte. Oder anders oder viel einfacher gesagt, die so sind wie Maria, wie die Mutter Gottes. Es ist sie, hat sich als demütige Magd bezeichnet. Sie war es wirklich, sie ist es auch heute noch. Sie ist immer im Dienste Gottes so und wo und wie er möchte. Und dieses Reich gehört eben diesen Kleinen, diesen Armen im Geiste. Es heißt weiter, dass Jesus selber diese Armut gelebt hat. Von der Krippe bis zum Kreuz hat er ein Leben der Armut, ein Leben der Armen geteilt. Er kennt Hunger, Durst und Entbehrung, heißt es hier. Eigentlich etwas Gewaltiges, der Sohn Gottes, der dem alles gehört, dem alle Güter, alle Reichtum und Ehre, wie wir auch in einem Hymnus singen, gebührt und gehört. Er macht sich arm, er macht sich freiwillig arm aus Liebe zu uns. Er nimmt freiwillig dieses Hungerleiden an, dieses Dursthaben, dieses nicht genug haben an materiellen Gütern. Die heilige Familie hat wirklich auch ein materiell armes Leben geführt. Sie hatten nicht einmal einen Ort, wo sie Jesus hinlegen konnten, nur eine Futterkrippe, dort wo normalerweise Ochs und Esel daraus fressen. Eben er, der die Nahrung, das Brot des Lebens ist, er wird in die Futterkrippe, in die Zerbrechlichkeit der Strohhalme gelegt. Er ist gekommen, um unsere Armut, unsere Schwachheit und Hinfälligkeit, unsere Zerbrechlichkeit zu heilen, sie mit seinem Reichtum zu füllen. Und noch ein letzter Punkt zu diesem Abschnitt. Es heißt hier, er identifiziert sich mit den Armen aller Art. Eben dieses Evangelium vom Endgericht, wo Jesus sagt, ich war hungrig, ich war durstig, ich war krank, ich war nackt, obdachlos und im Gefängnis. Und entweder seid ihr mich besuchen gekommen, habt ihr diese Not abgeholfen oder eben nicht. Und es ist ein Evangelium, das uns eigentlich auch aufrütteln sollte, denn viele Menschen sagen, ja, ich tue ja nichts Böses, aber das genügt leider eben noch nicht für das Reich Gottes. Jene, die Jesus nicht besuchen gegangen sind, ihm keine Kleider gegeben haben, kein Essen gegeben haben, die können auch sagen, ja, bitte, Entschuldigung, wir haben ja nichts Böses getan. Wir haben niemanden umgebracht, wir haben niemanden beleidigt, wir haben niemandem geschadet. Ich habe nichts Böses getan. Und dennoch heißt es, weg von mir, ihr habt alle Unrecht getan. Unrecht, weil es eben, um ein guter Christ zu sein, mehr braucht, als einfach nichts Böses zu tun, sondern wir sollen mit ganzen Kräften das Gute tun, weil wir so eben Jesus auch in den Armen dienen können. So wie Mutter Teresa gesagt hat, sie hat ja verlangt, auch heute noch von den Schwestern der Nächstenliebe, das Sisters of Charity und auch von den Brüdern, dass sie mindestens eine Stunde Anbetung halten vor dem Allerheiligsten. Eben Jesus so in dieser ärmsten aller Gestalten anbeten, in dieser äußeren Gestalt des Brotes, damit sie ihn nachher einfacher auch erkennen in den Gestalten einer armen menschlichen Hülle, dass sie so wirklich aus Liebe zu ihm sich um die Armen, Kranken und Sterbenden und Leidenden kümmern, dass sie so Jesus wirklich auch dienen. Und ebenso sollen auch wir nicht nur einfach nichts Böses tun, sondern auch diese große Liebe haben zu Jesus, einerseits in der Heiligen Eucharistie, denn da ist er ja wirklich und wesenhaft gegenwärtig, und auch diese Liebe zu jenen, die in Not sind, vielleicht in unserer Umgebung weniger eine materielle Not, obwohl das ist das auch und immer mehr auch bei uns gibt, aber vielleicht noch viel mehr diese innere geistige Not, eine Orientierungslosigkeit, auch oftmals auch die Finsternis des Unglaubens, des Nichtglaubens oder des Irrglaubens, oftmals auch vielleicht eine Not von nicht mehr weiterwissen, nicht mehr wissen, wo einem der Kopf steht, wie es weitergehen soll mit dem Leben und mit der Arbeit und allen inneren Nöten, die da eben auch in den Menschen von heute da sind, dass wir da auch das Gute tun, dass wir so eben auch das Reich Gottes versuchen, in die Herzen dieser Menschen hineinzulegen.
Im Punkt 545 lesen wir dann: Jesus lädt die Sünder zum Tisch des Gottesreiches. Im Markus-Evangelium wird von Jesus, sagt Jesus: Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Er fordert sie zur Bekehrung auf, ohne die man nicht in das Reich eintreten kann. Er zeigt ihnen aber in Wort und Tat das grenzenlose Erbarmen des Vaters und die gewaltige Freude, die, wie es im Lukas-Evangelium heißt, im Himmel herrschen wird über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Der größte Beweis seiner Liebe ist die Hingabe seines Lebens zur Vergebung der Sünden.
Im Geheimnis des lichtreichen Rosenkranzes heißt es ja, dass man eben bei diesem Geheimnis, der uns das Reich Gottes verkündet hat, diese Verkündigung des Reiches Gottes betrachten soll mit dem Aufruf zur Umkehr. Also die Verkündigung des Reiches Gottes ist nicht einfach so etwas, vielleicht wie es wir uns auch gerne wünschen würden, jetzt ist das Reich Gottes da, jetzt wird alles gut, jetzt schaut Gott für uns. Das ist es bestimmt auch. Aber gerade weil das eben so ist, muss das in uns auch eine Reaktion auslösen, muss eben auch dann eine Antwort von unserer Seite da sein. Oder so wie auch der Heilige Vater sehr modern, könnte man sagen, in seiner neuesten Enzyklika über die Hoffnung sagt, dass das Evangelium oder diese Verkündigung des Reiches Gottes eben nicht einfach nur informativ, sondern performativ ist. Das heißt, wir hören nicht einfach etwas, dass wir etwas mehr wissen, sondern diese Botschaft Christi, dieses Evangelium soll uns prägen, eben soll uns performen, soll uns formen, soll uns umformen, soll unser Denken, unser Sprechen und unser Sein und Wirken eben durchdringen. Wir müssen diesem Anruf Gottes Antwort geben, entsprechen, und wir müssen uns immer wieder auf dieses Evangelium hin ausrichten, denn Gott stellt große Forderungen an uns, oftmals vielleicht auch harte Forderungen oder Forderungen, die uns hart scheinen, die aber dennoch voll Liebe sind. Er fordert uns oftmals auf, umzukehren. Und Umkehr bedeutet nicht einfach, vielleicht jetzt mal in der Adventszeit auf die Weihnachtsbiskuits schon in der Adventszeit zu verzichten oder ein bisschen weniger Fernsehen zu schauen oder ein bisschen mehr zu beten. Das ist nicht die Umkehr im tiefsten Sinn. Umkehr, auch vom Wort her, das die Evangelisten brauchen, muss tiefer, muss umfassender sein, muss eben unser ganzes Leben umfassen. So machen wir ja auch bei der Verkündigung des Evangeliums, bei der Verkündigung des Reiches Gottes in der Heiligen Messe ein Kreuz auf die Stirne, auf die Lippen und auf unser Herz, damit Jesus unser Denken erneuern kann, unser Sprechen durchdringen kann, dass er wirklich in unseren Herzen wohnen kann, dass er eben so unser ganzes Sein umfasst und verändert und nicht nur einfach einen kleinen Bereich, dass wir ein bisschen frömmer werden, sondern dass unser Leben ganz fromm wird, im besten Sinn des Wortes, nämlich, dass unsere Beziehung zu Jesus ganz neu wird. Wir sollen also unser Leben erneuern, gerade auch in der Adventszeit. Und wir müssen keine Angst haben vor Jesus. Er lädt, wie es in diesem Punkt heißt, die Sünder und sündige Menschen, Menschen, die die Sünde begehen, sind wir alle. Wir sollen aber nicht Sünder bleiben. Wir sollen nicht Menschen bleiben, die die Sünde lieben. Die heilige Bernadette hat, als sie einmal gefragt wurde, was sie dann unter Sünder verstehe, zur Antwort gegeben, als sie da so ausgefragt wurde. Die Sünder sind nicht jene Menschen, die die Sünde tun, sondern jene, die die Sünde lieben. Wir alle stolpern und fallen immer wieder und verletzen uns schwerer oder vielleicht hoffentlich auch nur leichter. Aber die Sünder, die hartnäckigen oder die hartgesottenen Sünder sind jene, die es lieben zu fallen, die es lieben auch liegen zu bleiben, jene, die nicht aufstehen wollen, jene, die nicht sich wieder von der Sünde erheben wollen. Aber auch für die und gerade für die ist Jesus gekommen, um eben seine Hände auch denen entgegenzustrecken, damit wir von der Sünde loskommen. Gott und Jesus hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Er sieht über die Sünde hinweg, sagt das Alte Testament in einer bildhaften Sprache, um zu sagen, Jesus schaut nicht auf die Sünde in sich, sonst müsste er den Sünder entfernen, so wie das Sonnenlicht die Dunkelheit entfernt. Er schaut in diesem Sinn über die Sünde hinweg und schaut auf den Sünder, damit er sich bekehrt und von seiner Sünde Abstand nimmt. Wir sollen also uns dieser Verkündigung des Reiches Gottes öffnen, sollen unser Herz öffnen für diese Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Er möchte uns die Vergebung der Sünden schenken, aber er kann es nur, wenn wir auch willens sind, wenn wir Ja sagen, wenn wir zu unseren Sünden stehen, sie bekennen, bereuen und so ein neues Leben beginnen. Er ist auch heute gerne bereit, in der Beichte unsere Sünden und auch die größten und schlimmsten Sünden nachzulassen, zu vergeben, aber nur, wenn wir sie wirklich bekennen und bereuen, nur dann, wenn auch wir wirklich wollen, wenn auch wir beginnen, so wie er, die Sünde zu hassen, zu verabscheuen, zu merken, dass sie Gott missfallen und wenn wir bereit sind, so ein neues Leben zu beginnen.
Aber kann er die Sünde nicht einfach so wegnehmen? Also viele kennen das ja, dass das wirklich auch im Ernsten, dass es wirklich, man sich so weit verstrickt auch, dass man da gar nicht mehr so richtig rauskommt. Warum jetzt noch diese hohe Anforderung einer inneren Umkehr?
Ja, da gebe ich Ihnen recht, wir sind oftmals wirklich in die Sünde verstrickt und in einem Gebet in der Fastenzeit heißt, in einem Tagesgebet heißt es auch eben, wir sind so in der Sünde verstrickt, dass wir uns nicht mehr selber davon loslösen können, befreien können. Aber Gott verlangt auch, und ich denke, das ist auch jetzt einfach rein menschlich gesehen befreiend, er verlangt von uns, dass wir zu den Sünden stehen. Das heißt, dass wir dazu stehen, dass wir auch nicht mehr weiter können, nicht mehr weiter wissen, dass wir uns und ihm eingestehen und einsehen, dass wir gesündigt haben. Denn Er möchte uns ja zur Umkehr führen, aber Umkehr kann nur geschehen, wenn wir merken, dass wir auf dem falschen Weg sind. Also in diesem Sinn meinte ich, dass eben, dass wir dazu stehen oder das bekennen oder dass wir eben innerlich umkehren oder vor allem in unserem Herzen umkehren und merken, was wir da angestellt haben. Wenn wir nicht einsehen, was wir gemacht haben, wenn wir nicht einsehen, dass das falsch ist, dass es eine Beleidigung Gottes ist, dass es eine falsche Liebe in unserem Herzen ist, dass es etwas ist, was Gott nicht will und zutiefst beleidigt, eben ihm Leid zufügt, seine Würde aufs Schwerste verletzt, dann wie kann Gott uns da die Sünden vergeben? Denn dann tritt ja auch keine Besserung ein. Wenn wir nicht einsehen, bereuen und es in Zukunft nicht mehr tun wollen, dann bleiben wir, oder deinem Bild vom verlorenen Sohn gesagt, dann bleiben wir bei den Schweinen, dann bleiben wir beim Schweinetrog und fressen da weiterhin die Nahrung der Tiere. Und wie kann Gott dann uns wieder in sein Haus aufnehmen, mit sich versöhnen, wenn wir lieber bei den Schweinen bleiben? Das geht ja nicht, es geht nicht gut. Also eben, es braucht auch wirklich die Einsicht, wie weit bin ich gekommen, so wie der verlorene Sohn, wie schlimm ist es um mich, dass ich so tief gefallen bin, damit er eben dann wieder den Wunsch im Herzen spürt, ich möchte zum Vater zurückkehren. Dort hatte ich es doch viel besser, dort ist es doch viel schöner, auch wenn ich arbeiten muss, aber ich habe einen Vater, der mich liebt, der das Beste von mir möchte. Ich möchte umkehren, ich möchte zurückkehren zu Gott. Das ist, sagen wir, ohne das geht das nicht gut, oder geht auch die Vergebung irgendwie in die Leere. Ist wie wenn man die kostbaren Perle einem nachwirft und die auch nicht geschätzt werden vom Sünder.
Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, beim Punkt 546. Dort steht, Jesus ruft durch Gleichnisse, ein typischer Zug seines Lehrens. Jesus ruft durch Gleichnisse dazu auf, in das Reich einzutreten. Durch sie lädt er zum Festmahl des Reiches ein, fordert aber auch eine radikale Entscheidung. Um das Reich zu erwerben, muss man alles aufgeben. Bloße Worte genügen nicht, Taten sind notwendig. Die Gleichnisse halten dem Menschen gewissermaßen einen Spiegel vor, der ihn erkennen lässt, nimmt er das Wort auf wie ein harter Boden oder wie die gute Erde. Was tut er mit den Talenten, die er erhalten hat? Jesus und die Gegenwart des Reiches auf Erden sind die Sinnmitte der Gleichnisse. Man muss in das Reich eintreten, das heißt, Jünger Christi werden, um die Geheimnisse des Himmelreiches zu erkennen. Für die, die draußen sind, bleibt alles rätselhaft.
Jesus ruft durch diese Gleichnisse. Warum? Eigentlich hätte er auch einfach alles so ganz klar erklären können, so wie es ja auch in den Evangelien heißt. Seinen Jüngern erklärte er alles ganz eindeutig und klar, aber zu den Menschen sprach er nur in Gleichnissen. Nun, ein Gleichnis hat eben sehr viele Vorteile. Ein Gleichnis ist einfach und vor allem auch leicht verständlich, und es ist vor allem auch zeitlos. Ein Gleichnis ist auch heute noch aktuell. Und jeder, ob er jetzt ein größeres Erkenntnisvermögen hat, ob er älter oder jünger ist, kann ein Gleichnis verstehen. Für jeden ist es sehr gut fassbar. Oder wenn wir ja eine Sprache sprechen, die sehr viele Vergleiche und Gleichnisse braucht, dann ist es einfacher, jemanden zu verstehen, auch wenn vielleicht gewisse Vergleiche irgendwie auch ja hinken oder eben nur, wie man so sagt, analog sind. Also eben, es ist ein Gleichnis, etwas, das vergleicht, aber etwas, das sehr gut die Geheimnisse des Reiches Gottes ausdrückt und so eben dem Fassungsvermögen der Menschen entspricht und eben auch heute noch verständlich ist. Wenn wir das Evangelium lesen, dann verstehen wir das auch heute noch. Dann ist das auch für uns heute noch fassbar. Deshalb haben diese Gleichnisse eben auch heute noch nichts von ihrer Faszination verloren. Man kann sie sich auch eigentlich sehr gut merken. Dann auch diese Gleichnisse oder diese Verkündigung des Reiches Gottes sind nicht einfach ein paar schöne Geschichten oder ein paar schöne Märchen, sind sowieso keine Märchen oder Legenden oder Mythen oder sowas, sondern es ist eben, wie es hier sehr schön heißt, wie ein Spiegel, in dem wir uns sehen können. Und wenn wir uns sehen, dann, je nachdem, erschrecken wir vielleicht auch ein bisschen, aber dann muss eine Entscheidung folgen. Und es heißt hier, sie fordern sogar eine radikale Entscheidung. Radikal kommt vom lateinischen radix, heißt die Wurzel. Eben, Jesus möchte nicht nur einfach so an unserer Oberfläche ein bisschen kratzen und vielleicht ein bisschen aufrauen, sondern er möchte in die Tiefe gehen. Es muss eine radikale Entscheidung für ihn da sein, für unser Leben schlussendlich, dafür, dass wir eben unser Leben erneuern, dieses Reich Gottes suchen. Und interessant ist aber auch, was am Schluss dieses Punktes steht, damit man diese Gleichnisse des Reiches Gottes versteht, muss man in das Reich eintreten. Das heißt, ohne den Glauben, durch den Glauben treten wir ins Reich Gottes ein, ohne den Glauben ist es sehr, sehr schwierig, diese Geheimnisse des Himmelreiches zu erkennen. Für jene, die draußen sind, für jene, die das Hören nicht mit dem Glauben verbinden, wie der Hebräerbrief sagt, bleibt alles rätselhaft, bleibt alles komisch. Und viele Male merken wir das ja auch, wenn wir mit den Menschen sprechen, wie viele Diskussionen führt man über die Kirche, über den Zölibat, über andere Dinge, wo man sagen muss, eben, wer es fassen kann, der fasse es. Wer nicht glaubt, wer nicht die Grundlage des Glaubens hat, kann viele Dinge nicht verstehen, kann nicht verstehen, warum man jeden Sonntag in die Heilige Messe gehen soll, warum man beten soll oder beten muss, sogar warum man auf gewisse Dinge verzichten soll und warum gewisse Dinge Sünde sein sollen und eben warum das ein Priester oder eine Person des geweihten Lebens im Kloster oder in der Welt draußen freiwillig auf die Ehe, auf die Familie verzichtet, um ganz da zu sein für den lieben Gott. Das ist für jemanden ohne Glauben sehr, sehr schwierig zu verstehen, sehr schwierig nachzuvollziehen. Es bleibt eben auch diese Dinge, diese Zeichen, diese Gleichnisse bleiben rätselhaft, bleiben unverständlich, bleiben wie irgendwie verschlossen. Deshalb ist es wichtig, dass wir das, was Jesus uns sagt, eben auch diese Gleichnisse im Glauben annehmen. Im Glauben, dass Jesus uns damit, auch mir ganz persönlich, etwas sagen möchte. Vielleicht eben auch in meinem Leben auf etwas aufmerksam machen möchte, was ich ändern muss, wo ich mich noch mehr bemühen muss, ihm ähnlich zu werden, mir dem zu entsprechen, was er mir sagt.
Ja, nun stellt sich natürlich da wiederum die Frage, so eine radikale Umkehr und so weiter, ist das nicht, ist da nicht die Gefahr sehr groß, dass man doch ein bisschen zum Aussteiger wird, dass man wirklich das ganze Leben verlässt und irgendwann in der Wüste sozusagen landet? Also was bewahrt uns davor, dass das alles in doch noch bei aller Radikalität und bei allem auf dem Grund bleiben doch irgendwie eine gewisse Ordnung behält?
Ich denke, dass wenn wir wirklich eben demütig sind, das heißt am richtigen Platz sind, dann geht es sicher nicht fehl. Oder man könnte auch sagen, ganz einfach der Wille Gottes. Der Wille Gottes bewahrt uns eben vor einem Extrem, das abschreckend wirkt, das abstoßend wirkt und nicht faszinierend wirkt. Wenn wir uns stets bemühen, wirklich den Willen Gottes zu tun, danach besteht keine Gefahr. Und damit meine ich auch eben, der Wille Gottes ist auch, oder das werden wir dann bald sehen, bei den Schlüsseln des Himmelreiches. Er hat die Schlüssel des Himmelreiches seiner Kirche anvertraut. Das heißt, wenn wir immer unter der guten Leitung und Führung der Kirche sind, dann nachher dann laufen wir eine sehr kleine Gefahr, dass wir extrem werden. Oder anders gesagt, es hat zum Beispiel auch jemand gegeben zur Zeit, als Pater Pio noch gelebt hatte, die wollte Pater Pio auch nachahmen und dachte, ich faste jetzt sehr, sehr viel und ich esse jetzt nur noch ein Joghurt pro Tag. Mhm. Und Pater Pio hat ihr auch gesagt, nein, das möchte Gott nicht, du musst normal essen. Leider hat diese Person dann das Gefühl gehabt, nein, ich weiß es besser als Pater Pio, und schlussendlich ist sie dann auch in der psychiatrischen Klinik gelandet, um zu sagen, eben, und zwar ein negatives Beispiel, um zu sagen, diese Person hat sich nicht an den Willen Gottes gehalten, der ihr ganz klar durch die Kirche gezeigt wurde, hat den eigenen Willen durchgestiert, und dann kommt es eben nicht gut raus. Hingegen, wenn wir das machen, was die Kirche uns sagt, da müssen wir eigentlich keine Angst haben. Gerade auch Pater Pio, der so strenge Buße und so viel Leiden auf sich genommen hat, er hat nie etwas Extremes von seinen geistlichen Kindern verlangt, sondern im Gegenteil, er wollte, dass sie eben ganz normal sind, auch nicht in Lumpen daherkommen und eben wirklich ein gutes Zeugnis, ein faszinierendes Zeugnis für die Leute ablegen. Also eben, das ist das Beste, sich an das halten, was Gott uns sagt, durch die Heilige Schrift, durch den Katechismus, durch das Lehramt der Kirche, und dann müssen wir keine Bedenken haben, dass es dann falsch rauskommt. Mhm.
Sie haben bei Radio Horeb eingeschaltet in der Sendung Katechismus. Wir sind im Glaubensbekenntnis und dort im Punkt 547 fahren wir nun fort bei den Zeichen des Reiches Gottes auf der Seite 171. Bei uns zu Gast ist heute wieder Pfarrer Andreas Fuchs, der Schweiz, um uns die Ausführungen des Katechismus näher zu erläutern und zu erklären. Gehen wir also weiter im Punkt 547 und Punkt 548. Dort steht: Jesus begleitet seine Worte durch zahlreiche machtvolle Taten, Wunder und Zeichen. Diese zeigen, dass das Reich in ihm gegenwärtig ist. Sie bezeugen, dass Jesus der angekündigte Messias ist. Die von Jesus vollbrachten Zeichen bezeugen, dass der Vater ihn gesandt hat. Sie laden ein, an ihn zu glauben. Denen, die sich gläubig an ihn wenden, gibt er, was sie erbitten. So stärken die Wunder den Glauben an ihn, der die Werke seines Vaters tut. Sie bezeugen, dass er der Sohn Gottes ist. Sie können aber auch Anlass zum Anstoß sein. Sie wollen nicht Neugier und magische Wünsche befriedigen. Trotz seiner so offensichtlichen Wunder wird Jesus von Einzelnen abgelehnt. Ja, man bezichtigt ihn, mit Hilfe der Dämonen zu wirken.
Jesus verkündet nicht nur in Wort, sondern er verkündet in Wort und Tat. Das heißt, er möchte uns zeigen, dass das, was er sagt, das, was er im Wort verkündet, nicht nur einfach bloße Fantasie ist oder irgendein komisches Hirngespinst, sondern dass das eben wirklich ist, dass es Tatsache ist. Das heißt eben, er möchte uns wie Beweise liefern, dass er wirklich der angekündigte Messias ist. Beweise oder Bezeugungen, aber die nicht jetzt eben im naturwissenschaftlichen Sinn Beweise sind oder dass man da damit beweisen könnte, er ist wirklich der Sohn Gottes, sondern es sind eher Hinweise, denn es ist nicht möglich, jemandem, der nicht glauben möchte, das zu beweisen. Für den glaubenden Menschen, für den, der ein offenes Herz hat, ist es klar eben, diese Hinweise sind ganz klar eben, er zeigt so, ja, ich bin wirklich der Sohn Gottes, ich bin wirklich der Messias. So heißt es auch im zweiten Punkt bei 548, sie laden ein, an ihn zu glauben, eben sie laden ein, zum Glauben, eben zum Beispiel, wenn wir an einige der Zeichen denken, zum Beispiel dieses Zeichen oder diese Heilung des Gelähmten, der dadurch das Dach hinuntergelassen wird, direkt vor Jesus hin, da sagen nachher auch die Leute, so etwas haben wir noch nie gesehen. Und sie sagen auch, die Pharisäer nehmen dann Anstoß daran, nur Gott kann Sünden nachlassen. Das bedeutet, nur Gott kann Sünden nachlassen, das begreifen die Leute und begreifen, also ist dieser Mensch, der da den Gelähmten an Leib und Seele heilt, wirklich Gott. Er ist wahrer Gott, weil er Sünden vergeben kann. Er ist aber auch wahrer Mensch, weil wir ihn wirklich sehen. Also so führt zum Beispiel dieses Zeichen eben auch zum Glauben an Jesus. Oder wenn wir an das Zeichen, an das Wunder denken beim Blindgeborenen, dieser Mensch, der blind geboren ist, da sagen sie auch, noch nie hat jemand einem blind geborenen Menschen das Augenlicht wieder gegeben. Das muss also der Messias sein. Oder wenn wir daran denken, wenn er die unreinen Geister austreibt, da haben die Leute eben auch sind zum Glauben gekommen, dass hier eine ganz neue Lehre verkündet wird, dass er mit Vollmacht spricht, mit Vollmacht den unreinen Geistern gebietet. Das heißt, dass er stärker ist als der Satan und seine Geister. Oder eines der schönsten Zeichen, eines der schönsten Wunder von Lazarus. Lazarus, der schon 4 Tage im Grabe lag, das heißt, dass er dann wirklich gestorben ist, denn nach 3 Tagen beginnt gemäß jüdischer Auffassung die Verwesung. Das heißt eben, wenn er 4 Tage im Grabe lag, dann war wirklich nichts mehr zu machen. Und die Schwestern von Lazarus sagen, dass er auch riecht, aber schon eben die Verwesung hat wirklich eingesetzt. Und wenn Jesus ihn vom Tod erweckt, dann bedeutet das, dass er Herr über Leben und Tod ist. Und es heißt ja auch, viele Juden kamen da zum Glauben an ihn. Also die Zeichen, die Jesus bewirkt, sie führen zum Glauben. Oder das erste Zeichen, das Jesus tut, bei Kana und bei den vielen Brotvermehrungen, da haben die Leute auch gemerkt, 600 Liter Wasser in Wein verwandeln oder 5000 Menschen, die vor Hunger leiden und sonst zusammenklappen würden, wenn sie weggeschickt werden, das mit 5 Broten tun zu können, das kann keiner der Rabbis, oder das hat bis jetzt noch niemand geschafft. Also sie merken, Jesus muss etwas Besonderes sein, er muss eben wirklich der Messias sein, wie wir es im Evangelium, wo Johannes im Gefängnis ist und seine Jünger zu Jesus schickt. Er schickt sie, damit eben seine Jünger auch merken, es ist wirklich der Messias. Sehr schön ist auch die erste Lesung dazu ausgewählt in der Leseordnung. Denn dort heißt es eben auch von diesen messianischen Zeichen, von den Zeichen, woran man den Messias erkennen kann, dass der Lahme wieder gehen kann, dass der Blinde wieder sehen kann, eben dass alle jene, die Gebrechen haben, geheilt werden. Und antwortet Jesus eben auch den Jüngern, damit sie glauben, nicht in erster Linie, dass Johannes der Täufer wirklich glaubt, denn er hat den Glauben nicht verloren, auch im Gefängnis nicht. Er sagt ihm eben, Blinde sehen wieder, Lahme gehen wieder, Aussätzige werden rein und so weiter. Er sagt ihnen das, dass die Jünger es merken. Er ist wirklich der Messias, er ist der angekündigte Gesandte vom Vater, der nun das Heil bringen wird. Aber auf der anderen Seite heißt es eben auch hier, sie wollen nicht Neugier und magische Wünsche befriedigen. Das heißt, Jesus möchte keine Wundersucht haben. Er möchte nicht, dass die Leute zu ihm kommen, nur um diese Wunder zu sehen. Jenen, die da im 6. Kapitel vom Johannesevangelium zu ihm kommen, sagt er auch ganz klar, ihr kommt nur, weil ihr das mit den Broten gesehen habt und euch und satt geworden seid. Das hat den Leuten schon gepasst, dass der einer ist, der ihre Wünsche stillt, der ihren Hunger, ihren leiblichen Hunger stillt. Aber Jesus ist vielmehr gekommen, um den Hunger und den Durst unserer Seele zu stillen. Das heißt, er möchte uns nicht ein bequemes Leben versprechen und schenken, sondern er möchte, dass wir ihm nachfolgen, eben in seinem Reich tätig werden, an ihn glauben und dieses Reich der Liebe und der Gerechtigkeit, des Lebens und des Friedens auch in unserer Umgebung ausbreiten. Aber interessant ist dennoch auch, eben deshalb sind das ja nicht eben solche Beweise im strikten Sinn. Es heißt auch hier, Jesus wird trotz all dieser Wunder, die nicht zu leugnen sind und bei denen man eben auch nicht irgendwie eine Ausrede finden kann, gerade bei Lazarus und vor allem dann auch bei seinem Tod und bei seiner Auferstehung, dennoch wird er abgelehnt. Dennoch haben die einen Menschen einen solchen Hass im Herzen, eine solche Abneigung und Ablehnung gegen Jesus im Herzen, dass sie Nein sagen, dass sie den Glauben verweigern, ja sogar das, was er durch den Finger Gottes wirkt, dass sie sagen, das macht er nur mit Hilfe der Dämonen, das macht er nur mit den Teufeln, das ist Teufelswerk. Also es braucht eigentlich schon sehr viel, wenn man das, was Jesus tut, das Heil, das er wirkt, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten von Lazarus, wenn man sagt, das tut er nur mit Kraft des Teufels, das ist das Werk des Teufels. Ich denke, das muss Jesus im Herzen zutiefst wehgetan haben, dass er, der die Liebe ist, die Güte ist, die Barmherzigkeit ist, der alles tut, um sie zum Glauben zu bringen, um sie zum Heil zu führen, dass er auf solchen Widerstand stößt, auf solchen Hass im Herzen der Menschen stößt, dass sie ihn ablehnen, ja, dass sie ihn wirklich eben hassen, weghaben wollen, dass sie ihn töten wollen, planen, ihn umzubringen und es schlussendlich auch tun. Und es heißt ja zum Beispiel auch bei einem der Gleichnisse, wo er da jemanden am Sabbat heilt und ihnen sagt, also bitte, wenn ich doch einen Menschen heile, ihr tut dasselbe auch mit euren Tieren. Wenn eines in eine Grube fällt, dann sagt ihr auch nicht, es ist Sabbat, ich muss das Tier verenden lassen, sondern ihr zieht es auch aus dieser Grube. Und so möchte ich auch die Leute befreien, auch am Sabbat, denn der Sabbat ist für Gott da, für das Gute da. Und es heißt da, er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihre Verstocktheit, eben über ihre Verbissenheit, die sie in ihrem Herzen hatten. Und wenn wir denken, ich weiß nicht, ob wie Jesus sie angeschaut hat oder wie sie diesem Blick voller Liebe und voller Güte widerstehen konnten. Und dennoch eben möglich war es um diese Zeit, aber möglich ist es auch heute noch, dass selbst dann, wenn Jesus uns innerlich anschaut durch seine Gnade, dass wir auch leider verhärtet werden und uns der Gnade Gottes nicht öffnen. Deshalb eben hat Jesus diese Zeichen gewirkt. Er hat auch gesagt, bitte, wenn ihr mir nicht glaubt, wenn ihr meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt wenigstens den Werken. Dann schaut doch, was ich tue und kommt doch zur Einsicht, ja, er ist wirklich den wir erwarten. Er ist wirklich der Messias. So wollen wir Jesus eben auch bitten, dass wir auf ihn schauen und seinen Blick aussetzen und so all das, was er verkündet hat, durch seine Worte, durch seine Taten, dass wir das gläubig annehmen, mit glaubendem, mit liebendem Herzen uns zu eigen machen.
Vielen herzlichen Dank, vergelt's Gott, Pfarrer Fuchs, für Ihre Worte, für Ihre Ausführungen und Erklärungen. Wir sind bereits wieder am Ende unserer Sendung. Sie haben davon gesprochen, dass wir uns nicht verhärten sollen, dass wir nicht so verbissen auf diesen liebenden Blick schauen, sondern dass wir ihn wirklich als das erkennen sollen, was er ist, nämlich der liebende Blick. Und das auch dafür benötigen wir die Gnade, um in der Gnade zu bleiben, brauchen wir die Gnade Gottes und auch schon, um sie aufnehmen zu können. Und um das immer wieder zu können, um immer wieder umkehrfähig zu sein und um immer wieder den liebenden Blick Gottes zu erkennen und ihm zu folgen, möchten wir Sie nun um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Ja, sicher von ganzem Herzen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Segne und behüte euch. Begleite euch durch diese Zeit und mache eure Herzen offen für die Gnade und die Liebe Gottes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Noch einmal ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen, Pfarrer Fuchs, dass Sie heute bei uns in der Katechismus-Sendung wieder dabei waren. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie sich gern bei uns eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 0700 7525 7520. Nochmal die Telefonnummer unseres CD-Dienstes 0700 7525 7520. Oder aber Sie nutzen unser Download-Angebot im Internet auf unserer Homepage www.horeb.org. Dort finden Sie unsere Hauptsendereien als Download bzw. Podcast im MP3-Format vor. Klicken Sie einfach auf unserer Homepage auf Podcast starten und Sie werden weitergeleitet. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Gregor Dornis.